Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unsere Themen: Eurokrise. Griechenland kündigt Massenentlassungen an, die deutsche Kanzlerin beschwichtigt. Der Nationalrat will keine Benzinabgabe und das sogar mit den Stimmen der Linken. Und in Zürich ist Daniel Kehl gestorben, einer der bedeutendsten Verleger des deutschen Sprachraums.
Er war witzig, gescheit, herzlich, listig und von einer unendlichen Treue, was erstens die Freundschaften und zweitens aber auch das Publizieren von Büchern betraf.
Der Schriftsteller Urs Widmer, er würdigt Kehl hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Andrea Abbühl mit den Nachrichten.
Die Angst vor einer Staatspleite führt dazu, dass Griechenland zum ersten Mal in seiner jüngeren Geschichte Angestellte von staatlichen Unternehmen entlässt. Laut Medienangaben betrifft es mindestens 20.000 Menschen, 10% aller öffentlichen Angestellten. Eine mögliche Zahlungsunfähigkeit Griechenlands beunruhigt auch die Finanzmärkte. Nachdem europäische Bankaktien gestern zum Teil sehr viel an Wert verloren hatten, konnten sie heute wieder zulegen. Vor allem französische Institute sind stark in Griechenland engagiert und entsprechend von der unklaren Situation betroffen. Unterdessen versuchte die deutsche Bundeskanzlerin Merkel zu beruhigen. Sie wies Spekulationen zurück, wonach Griechenland pleite gehen könnte. Und von Griechenland nach Italien, dort will die Regierung ihr Sparprogramm im Eiltempo durchs Parlament bringen, mit dem Instrument der Vertrauensabstimmung. Das Paket von geschätzten 54 Milliarden Euro ist morgen in der zweiten Parlamentskammer, dem Abgeordnetenhaus. Zusammen mit dem ersten Sparprogramm vom Juli plant die Regierung Berlusconi, mehr als 100 Milliarden Euro einzusparen. Für den türkischen Ministerpräsidenten Erdogan ist die internationale Anerkennung eines palästinensischen Staates nötig. Das sagte er vor den Außenministern der Arabischen Liga in Kairo. Die palästinensische Flagge vor dem UNO-Hauptquartier in New York würde nach seinen Worten ein Symbol sein für Gerechtigkeit und Frieden im Nahen Osten. Die Außenminister der Arabischen Liga unterstützen den Antrag der Palästinenserregierung. Die USA ihrerseits haben angekündigt, notfalls per Veto im Sicherheitsrat die Aufnahme der Palästinenser in die UNO zu verhindern. Der Nationalrat will nichts wissen von einer CO2-Abgabe auf Benzin und Diesel. Die Linke hat Anträge für die Lenkungsabgabe überraschend zurückgezogen. Grund dafür: Die Linke befürchtet, dass das CO2-Gesetz mit Lenkungsabgabe weniger Chancen hat, vom Volk angenommen zu werden. Ob das Volk allerdings darüber abstimmt, ist noch offen. Zuerst müsste das Referendum gegen die Vorlage ergriffen werden. Als nächstes befasst sich nun der Ständerat mit dem Geschäft. Er war bisher für eine Lenkungsabgabe auf Benzin und Diesel. Kleine Betriebe sollen künftig keine Radio- und Fernsehgebühren zahlen müssen. Dem hat nach dem Ständerat auch der Nationalrat zugestimmt. Bereits früher hatte das Parlament beschlossen, dass in Zukunft jeder Haushalt und jedes größere Unternehmen Gebühren zahlen muss, unabhängig davon, ob Radio, Fernseher oder Computer vorhanden sind. Der Verleger Daniel Kehl ist gestorben, im Alter von 80 Jahren an seinem Wohnsitz in Zürich. Kehl hatte 1952 den Diogenes Verlag gegründet und ihn bis zuletzt geleitet. Mit 14 Jahren hatte Kehl das Gymnasium abgebrochen und eine Buchhändlerlehre gemacht. Danach versuchte er sich als Maler, Schauspieler und Schriftsteller und als Buchhändler. Der Verlag, den er schließlich gründete, zufällig aus Spaß an der Sache, wie er zu sagen pflegte, wurde ein großer Erfolg. Diogenes verlegt Autoren wie Friedrich Dürrenmatt, Martin Suter, Paulo Coelho und Patrick Süskind. Die Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz, AUNS, will, dass die, Zitat, immerwährende bewaffnete Neutralität in der Bundesverfassung festgeschrieben wird. Die AUNS hat eine entsprechende Volksinitiative lanciert. Die Neutralität, die jeder so auslege, wie es ihm passe, müsse definiert werden. Die radikal-islamischen Taliban haben das Botschaftsviertel und weitere Ziele in der afghanischen Hauptstadt Kabul angegriffen, bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen. Sie feuerten laut Polizeiangaben mit Raketen auf die US-Botschaft und andere Ländervertretungen. Gleichzeitig verübten sie im Westen der Stadt 2 Selbstmordattentate. Bei den Anschlägen sind nach amtlichen Angaben mindestens 2 Personen getötet und mehrere Zivilisten verletzt worden. In der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires sind bei einem schweren Zugunglück mindestens 7 Menschen gestorben. Mehr als 160 seien verletzt worden, berichten argentinische Medien. Das Unglück ereignete sich demnach nahe des Bahnhofs im Stadtteil Flores. Ein ausfahrender Zug soll dabei mit einem Bus zusammengestoßen sein und danach mit einem zweiten Zug. Der FC Sion ist mit seinem Einspruch gegen den Ausschluss aus der Europa League gescheitert. Die Europäische Fußballunion, die UEFA, lehnte die Klage des FC Sion ab und lässt die Walliser in der Europa League nicht mitspielen. Damit besteht nun eine Differenz zu einem Urteil des Waadtländer Kantonsgerichts. Dieses hat ebenfalls heute entschieden, dass die Spieler spielberechtigt seien. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.359 Punkten, plus 1,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.062 Punkten, plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.2036 gehandelt, der Dollar zu 87,79 Rappen. Das Wetter. Im Osten und an den Voralpen regnet es morgen früh zum Teil noch. Es bleibt den ganzen Tag meist bewölkt. Sonst lockern sich im Norden die Wolken langsam wieder auf und es wird zeitweise sonnig bei 21 Grad. Im Wallis und im Tessin ist es morgen meist freundlich bei 27 Grad im Tessin. Am Donnerstag hat es am Morgen lokal Nebel oder Hochnebel. Sonst scheint in der ganzen Schweiz die Sonne. Die Temperatur im Norden 23, im Süden 27 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.07 Uhr. Die Verkehrsübersicht in Kurzform. Stau oder Behinderungen wegen Überlastung in der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern zwischen Basel-Badischer Bahnhof und der Verzweigung Hagnau sowie in Richtung Deutschland zwischen dem Schweizer Halle-Tunnel und Basel-Badischer Bahnhof zwischen Basel-Kleinhüningen und dem Grenzübergang Basel-Weil sowie stadteinwärts zwischen der Verzweigung Gellert und Basel-City. Und im Berner Oberland auf der A8 Spiez-Interlaken zwischen Spiez und Leissigen-West Stau im Baustellenbereich.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Euro-Krise. Sind die Kredite bald noch teurer als der gute Rat? Klimaschutz im Bundeshaus. Warum sogar die Linken keine Abgabe aufs Benzin mehr wollen? Dann er machte das Verlegen zum Kunstwerk, Daniel Kehl in der Würdigung von Urs Widmer. Die Volksschule als Sackgasse, Chiles Jugend sucht Perspektiven und streikt. Und schließlich:
Wir sehen wirklich, dass im Nachkrieg die Gewalt gegen die Frauen quasi in eine Normalität übergeht und sich Beamte, Polizisten jede Dienstleistung mit einer sexuellen Ausbeutung bezahlen lassen.
Die Gynäkologin Monika Hauser, Trägerin des Alternativen Nobelpreises, sie hilft Opfern von Vergewaltigung in Krisengebieten. Das Interview und der Bericht aus Ostkongo dazu hier im Echo der Zeit. In Griechenland geht die Angst um, das Land muss sparen, auf Teufel komm raus, jetzt droht sogar eine Entlassungswelle. Aber die Lage beruhigt sich nicht, weder für Griechenland noch für die EU. Die Nerven flattern, die Märkte schwanken, die Weltwirtschaft stottert. Europolitiker warnen, beschwichtigen, dementieren, versprechen und vertrösten. Was ist los in Euroland? Urs Bruderer sucht den Überblick.
Eigentlich ist gar nichts los. Eigentlich hat sich nichts verändert in den letzten Tagen. Kein Land ging pleite, keine Bank ist zahlungsunfähig. Athen verkündet einmal mehr noch schlechtere Zahlen und die Politiker Europas drohen einmal mehr, ihre Hilfe für Griechenland einzustellen, wenn Athen nicht noch mehr spart. Und Athen steht immer noch vor dem Abgrund, denn ohne die nächste vereinbarte und fällige Kredittranche von 8 Milliarden Euro ist Griechenland im Oktober pleite. Soweit so bekannt. Auch kümmert es die übrigen Euro-Länder immer noch wenig, dass ihre rigorosen Sparauflagen die griechische Wirtschaft abwürgen statt fördern. Sie verhalten sich wie ein Doktor, der die Dosis erhöht, nachdem er das falsche Medikament verordnet hat. Stirbt der Patient, kann man ihn nachträglich zum hoffnungslosen Fall erklären. Hoffnungslos, das denken die Finanzmärkte schon lange. Auch für sie gilt also, eigentlich ist nichts passiert. Nur machen eben seit ein paar Tagen Gerüchte die Runde, dass man neu auch in Berlin oder Brüssel so denke. Und diese Gerüchte haben die nervösen Märkte hypernervös gemacht. Sie stellen sich jetzt auf die Folgen einer Staatspleite ein. Darum tauchen die Aktien der unterkapitalisierten europäischen Banken. Und darum geht jetzt die Angst um, die Angst vor einem weltweiten Dominoeffekt auf den Finanzmärkten. Manche Ökonomen meinen, dieser Effekt sei verkraftbar. Der US-Präsident Barack Obama würde dieses Wagnis gerne abwenden. Er forderte Europa heute zu entschlossenen Maßnahmen gegen die Schuldenkrise auf. Und Europa hätte eine Alternative zur Griechenland-Pleite. Denn eigentlich gilt immer noch der Plan der Euro-Staats- und Regierungschefs vom 21. Juli. Ein Plan, der funktionieren könnte, denn er geht drei drängende Probleme der Eurozone an. Die Banken, die Ansteckungsgefahr und Griechenland. Der Euro-Rettungsschirm greift schlingernden Banken unter die Arme, hieß es am 21. Juli, und er schützt Länder wie Italien und Spanien vor Ansteckung, indem er bei Bedarf vorsorglich für sie Geld bereithält. Und Griechenland bekommt laut Plan das nötige Geld von den Euro-Ländern und von den Banken zu tiefen Zinsen und es bekommt sehr viel Zeit, um seine Schulden abzutragen. Der Plan hat nur einen Haken. Er wird nicht umgesetzt. Seit Wochen schon heißt es in Brüssel, dass man die technischen Probleme des Planes in wenigen Tagen gelöst haben werde. Doch die Lösung kommt und kommt nicht, weil es dem Rettungsschirm an Geld fehlt für seine großen Aufgaben und die reichen Euro-Länder immer noch hoffen, dass sie sich um eine Aufstockung des Schirmes drücken können. Und weil die Euro-Länder es nicht schaffen, ihre Sparpolitik zu korrigieren und im Falle Griechenlands auf eine Strategie umzuschwenken, die erst mittelfristig große gesellschaftliche Reformen bringt. Europa hätte das Geld, um einen Bankrott in seinen Reihen zu vermeiden. Ob es den politischen Willen dazu aufbringt, wird sich wohl in den nächsten Tagen entscheiden.
Bis in 9 Jahren ein Fünftel des Ausstoßes von Treibhausgasen einsparen. So lautet das Klimaziel der Schweizer Politik. Doch der Nationalrat hat sich heute nochmal das CO2-Gesetz vorgenommen und, wie gehört, hat es entschärft, ausgerechnet in jenen Passagen, von denen es hieß, sie seien unverzichtbar, um dieses Klimaziel zu erreichen. Selbst die Grünen und Linken halfen bei der Operation mit. Sie ließen die geplante Lenkungsabgabe auf Benzin und Diesel fallen. Ist das Klimaziel also nur noch Makulatur? Caroline Ahren.
Wer A sagt, muss auch B sagen. Das heißt, wer 20% CO2 sparen will, muss wohl oder übel auch höhere Benzin- und Dieselpreise fordern. Diese Haltung vertrat der damalige Umweltminister Moritz Leuenberger dezidiert bereits vor über einem Jahr in der Nationalratsdebatte. Sonst:
Also das macht einen Widerspruch, der nicht mehr aufzulösen ist.
Genau diesen Widerspruch haben nun aber die SP und die Grünen heute unterstützt. Sie haben ihre Forderungen nach einer Lenkungsabgabe auf Benzin und Diesel zurückgezogen. Aber contre-coeur, nicht aus Überzeugung, sondern aus taktischen Gründen, um bürgerlichen Politikern zuvorzukommen. SP-Nationalrat Beat Jans spricht vom Lobbyieren im Bundeshaus.
Uns ist nun zu Ohren gekommen, dass es Wirtschaftsverbände gibt, die ihnen aber nahelegen, der Treibstoffabgabe trotzdem zu einer Mehrheit zu verhelfen, dass sie nachher das ganze Paket umso lauter bekämpfen können. Solche taktischen Spiele, meine Damen und Herren, schaden dem Ruf der Politik. Wir wollen sie ihnen ersparen.
Lieber den Spatz auf der Hand als die Taube auf dem Dach. Ein Coup, der taktisch aufzugehen scheint, muss FDP-Nationalrat Werner Messmer zugeben.
Natürlich wird es schwieriger, dieses komplexe Thema in einem Referendum der Bevölkerung vorzustellen. Es wäre einfacher gewesen mit dem Punkt der Benzinabgabe.
Die Taktik könnte also aufgehen. Bloß werden damit die hohen Klimaziele noch erreicht? Linke und Grüne und auch Mitglieder der CVP geben sich zuversichtlich, denn es kommen andere Massnahmen. Der Bund soll mehr Geld zur Verfügung stellen, um Häuser zu isolieren. Das heißt, das sogenannte Gebäudeprogramm soll ausgebaut werden. Die Klimaabgaben, welche die Importeure von Benzin und Diesel bezahlen, sollen auf 5 Rappen pro Liter erhöht werden. Zudem müssten die Abgaben auf Heizöl von heute 36 auf 60 Franken pro Tonnen steigen. Aber es bleibe anspruchsvoll, sagt Bundesrätin Doris Leuthard.
Es ist ambitiös, aber es ist mit diesen Massnahmen erreichbar.
Diesen Optimismus teilen aber nicht alle. FDP-Nationalrat Filippo Leutenegger:
Wer sich in der Energiebranche einigermaßen auskennt, weiß, dass diese Zielsetzung nicht erreichbar ist.
Erreichbar oder nicht, die Meinungen dazu gehen im Rat weit auseinander. Lukas Bretschke, Professor für Ressourcenökonomie an der ETH Zürich, sieht beide Möglichkeiten.
Es wird sicher viel heikler, wenn man weniger Maßnahmen zur Verfügung hat und wenn man mehr eben im Bereich der Feuerungen und der Wärme macht und weniger im Verkehr. Also wir haben einige Maßnahmen im Gesetz drin, die können wirken tatsächlich. Aber es ist schon die Befürchtung da, dass es am Schluss eben zu wenige Maßnahmen sind für die hohen Ziele, die man hat. Und dann ist die Frage, wie soll man dann vorgehen?
Für Lukas Bretschke wäre eine Lenkungsabgabe auf Benzin und Diesel, die wieder zurückerstattet wird und die sparsamen Autofahrer belohnt, zwar wirkungsvoll.
Es ist in der Tat so, dass generell die Preise die Marktwirtschaften lenken. Würden sie das nicht tun, würden die Märkte nicht funktionieren, würde unser System kollabieren. Es ist also so, dass höhere Preise uns eben zum Maßhalten eben veranlassen. Aber er ist eben manchmal etwas unangenehm und deshalb politisch eben nicht immer zuvorderst auf der Agenda.
Der Experte schlägt vor, zu versuchen, mit denjenigen Maßnahmen, die mehrheitsfähig sind, dieses 20%-Ziel zu erreichen, dabei den Kurs aber immer wieder zu kontrollieren und bei Abweichungen abzuwägen, ob es mehr Maßnahmen brauche oder das Ziel verändert werden müsse. Das CO2-Gesetz geht nächste Woche in den Ständerat.
Inlandredaktorin Caroline Ahren berichtete.
Ich habe mich bemüht, immer das zu machen, was mir Spass macht und ich habe das in der Hoffnung gemacht, dass auch ein paar tausend andere am gleichen Spass finden werden. Und, häufig ist das so gewesen, aber manchmal ist man auf die Nase gefallen. Das ist, glaube ich, die Ausdauer, die man muss haben.
Daniel Kehl. Er war eine der großen Verlegerpersönlichkeiten der Schulabbrecher aus Einsiedeln, wurde der Gründer und Mehrheitsbesitzer des Diogenes Verlags und machte diesen zu einem der renommiertesten und erfolgreichsten des deutschsprachigen Raums. Dürrenmatt, Süßkind, Schlink, Anders, Schloriot, hunderte Autoren werden in dem Zürcher Haus verlegt, darunter einige der angesehensten, auch Urs Widmer. Ihn habe ich um eine Würdigung gebeten. Was machte Kehl als Verleger aus?
Nun, ich habe Daniel Kehl weit mehr als 40 Jahre gekannt und er ist dann eben nicht nur mein Verleger geworden, sondern ein guter Freund geworden. Er war wohl das, was man eine Persönlichkeit nennt, aber er war nicht überwältigend oder einen niederwalzend. Er war witzig, gescheit, herzlich, listig und von einer unendlichen Treue, was erstens die Freundschaften und zweitens aber auch das Publizieren von Büchern betraf.
Ein aufmerksamer und entschlossener Leser auch. Wie wären Ihre Bücher anders geworden, wenn sie nicht von ihm verlegt worden wären?
Ja, da vermute ich, dass sie nicht anders geworden wären. Aber es hat mir ungeheuer gut getan und geholfen, dass er mich nicht ein einziges Mal in diesen 40 Jahren bedrängt hat. Er hat sich einfach interessiert. Er hat gewartet und dann war er aber ganz dabei mit dem Text und hat auch bei zwei, drei Büchern gesagt, die mag er nicht, oder mag er nicht so sehr. Gedruckt hatte sie aber dennoch. Und so war er einfach durch seine Haltung bereichernd und stützend.
Man hatte auch von Süßkind gehört, dass er offenbar auch fähig war, Autoren zu verführen zu ihren Texten. Gehörte das auch dazu?
Naja, ich bin ein so obsessiver Schreiber, dass man mich wohl nicht verführen musste. Aber bei Süßkind ist natürlich, da muss man seine ungeheuer gute Nase rühmen. Er hat sofort gemerkt, dass in diesem Buch ein gewaltigstes Potenzial steckt und ist durch den Verlag gerannt und hat gerufen, ich habe den neuen Bestseller und da hat er eben recht gehabt.
Ein anderer wichtiger Name, Dürrenmatt, der genannt wird, war das sein größter Coup?
Ich glaube, das kann man so sagen, das war sein größter Coup, weil sie aus der reinen Liebe herauskam. Er liebte den Dürrenmatt und er liebte seine Literatur. Und ja, und er hat ihn dann an Land gezogen und er hat ja tatsächlich den Dürrenmatt, der damals erstens persönlich in einer relativen Krise war, aber auch editorisch, da bewegte sich nichts mehr, den hat er nochmals neu lanciert und zwar gewaltig. Und Gott sei Dank.
Nun führte Kehl seinen Verlag ja gemeinsam mit einem Kindheitsfreund, mit Rudolf Betschart. Wie funktionierte diese Arbeitsteilung?
Ja, es war wirklich eine Arbeitsteilung. Erstens sind sie auf den Tag genau gleich alt, im gleichen Ort geboren, das muss man sich mal vorstellen. Zweitens haben zwar beide Interesse für Bücher, aber Rudi Bettschat war und ist das Korrektiv auf der ökonomischen Seite. Ohne Rudi Bettschat wäre dieser Verlag längstens untergegangen, da bin ich sicher. Und so eben jetzt ist er ein blühendes Unternehmen.
War er denn auch ein bisschen ein Rebell? In jungen Jahren versuchte sich Kehl ja offenbar selbst als Künstler, als Maler, Schauspieler und er brach die Klosterschule ab.
Natürlich etwas Rebellisches, etwas Anarchisches auch. Und da er dann beschloss, dass er kein guter Maler sei und auch nicht so toll schreiben könne, wurde dann eben der Verlag sein Kunstwerk. Das war seine indirekte, vermittelte Art, auch Kunst zu machen. Und sie ist ihm, weiß Gott, gut gelungen.
Etwas Anarchisches, sagen Sie, Groteskes, Makabres gehörte auch zum Verlagsprogramm. Ist das ein Teil von ihm?
Ja, was das Verlagsprogramm betrifft, ganz gewiss. Er hat ja mit Ronald Searle angefangen, einem Zeichner des schwarzen Humors. Das hat ihm sehr gepasst, immer. Ja, natürlich.
Das Schwere leicht machen, um ihm Gewicht zu geben, das sei sein Verdienst, sagte einer seiner Lektoren einmal. Ist es das, was von ihm bleibt?
Ja, das ist ein sehr kluges Wort, das ich nicht besser formulieren könnte. Ich weiß nicht, ob es das ist, was bleibt, aber zutreffend ist es.
Er schafft es, den Verlag unabhängig und als Familienunternehmen zu führen. Eine Art Anachronismus fast in der heutigen Zeit, würde man sagen. Wird der mit ihm verschwinden? Was denken Sie?
Nein, das denke ich nicht. Sie müssen sich umschauen. Es wird sehr viel geklagt über die Konzentration im Verlagsgeschäft. Das ist auch richtig. Das ist tatsächlich so. Aber es gibt doch auch immer wieder Verlagsneugründungen da und dort, die nach dem genau gleichen Modell arbeiten. Und dieser Verlag, der Diogenes Verlag, hat ja ein vierköpfiges Direktorium, vier hochfähige Vollprofis. Da muss man sich für den Augenblick keine Sorgen machen.
Abschließend, wenn Sie ihn situieren würden in diesem deutschsprachigen Literaturumfeld, was geht verloren mit ihm als Verleger, der verschwindet?
Die Verlegerpersönlichkeit. Solche Monumente haben wir nicht mehr sehr viele.
Auch für die Schweiz als Literaturlandschaft?
Ja, wobei er sich nicht sonderlich auszeichnete als der Verleger Just von Schweizern, auch wenn ich einer bin. Aber natürlich ist er auch für die Schweiz ein Verlust, falls Nationen Verluste in dieser Art betrauern können.
Der Schriftsteller Urs Widmer über seinen Verleger Daniel Kehl. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit dem Kampf gegen Vergewaltigungen in Kriegsgebieten. Zunächst aber Bildungskrise in Chile. In regelmäßigen Abständen erlebt Chile Demonstrationen mit Zehntausenden von Protestierenden, die immer selbstbewusster ihre Forderungen vortragen. Auch das Bildungssystem des Landes sorgt für große Proteste. Zwar signalisiert die Regierung unter dem Druck der Straße neuerdings Gesprächsbereitschaft, doch im Grunde mauert die Politik gegen den Strukturwandel, den Studierende und Lehrerschaft verlangen. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Die Familie Diaz lebt draußen im Viertel La Florida, weit weg von der Innenstadt. Vater, Mutter und die Töchter Patricia und Javiera gehören zum bescheidenen Mittelstand. Ein winziges Häuschen, keine 50 Quadratmeter Wohnfläche, auf dem Abstellplatz ein in die Jahre gekommener Kleinwagen, das ist ihr Zuhause. Seit die Studenten streiken für mehr Fairness in der Bildung, hat Patricia viel Zeit, sich mit ihrem Hund Paco abzugeben. Sie studiert Kommunikationswissenschaften an der besten Uni des Landes, an der staatlichen Universidad de Chile. Im Dezember sollte sie abschließen. Aber wegen des schon 3 Monate andauernden Streiks wird das 5. letzte Studienjahr wohl nicht zählen. Patricia muss es wiederholen. Im neoliberalen Chile gibt es keine Semester mehr, sondern nur noch Studienjahre. Jedes kostet umgerechnet gut 4.000 Franken. Sie wird mit der Bank reden müssen, damit diese ihren Bildungskredit aufstockt.
Y lo encuentro super fuerte que a los 23 años ya tenga una deuda de casi 20 millones de pesos.
Sie sei erst 23 und habe schon Schulden in der Höhe von umgerechnet etwa 25.000 Franken. Etwas Angst mache ihr das schon. Zumal es in Chile mehr arbeitslose Journalisten gebe als Beschäftigte und der Anfangslohn keine 1.000 Franken betrage. Immerhin hat die junge Chilenin Zeit mit dem Zurückzahlen. Bis zu 15 Jahren. Aber je mehr Zeit vergeht, desto teurer wird Patricias vorfinanzierte höhere Bildung. Schöpft sie die Maximalfrist aus, begleicht sie der Bank glatt das Doppelte des vorgeschossenen Betrags, 50.000 statt 25.000 Franken. Immerhin, mit dieser Bürde gehört die Chilenin noch zu den Privilegierten im 16-Millionen-Staat.
Ich studiere in einem Colegio privado, in einem Colegio católico, de monjas. Claro, o sea, yo tuve la suerte, también el esfuerzo de mi familia, que mi hermana y a mí nos pusieron en un colegio privado.
Ihre Eltern hätten Wert darauf gelegt, sie und ihre jüngere Schwester in eine katholische Privatschule zu schicken, sagt Patricia. Damit hätten sich Chancen aufgetan, die Möglichkeit zu studieren. Als wohlbehütetes Kind aufgewachsen, habe sie erst viel später begriffen, dass die meisten chilenischen Kinder mit einer ganz anderen Wirklichkeit konfrontiert sind. Mit jener der öffentlichen Grundschulen. Die sind zwar gratis, vermitteln aber keine Qualitätsbildung.
Chiquitito te destina al éxito o al fracaso. Si uno está en un colegio privado, te va bien. Si está en un colegio público, te va a ir mal en el fondo.
Privatschule, das bedeutet Erfolgsaussichten. Während die gewöhnliche Volksschule direkt in eine Sackgasse hineinführe, so erklärt Patricia das geltende System. Es stammt aus den Tagen Augusto Pinochets und jener Zeit, als das Land Testlabor der neoliberalen Avantgarde war. Chile kennt kaum Berufslehren und deshalb fehlt Generationen von Schulabgängern jede berufliche Perspektive. Junge Leute aus der Unterschicht finden bestenfalls ein Auskommen als schlecht bezahlte Hausangestellte oder ungelernte Hilfskräfte. Aber auch die Mittelschicht ist nicht auf Rosen gebettet. Das zeigt sich bei Patricia zu Hause schnell. Die Studentin gibt im dicken Pulli Auskunft, im Wohnzimmer der Familie Diaz ist es bitterkalt. Es herrscht Winter in Chile, Heizgas kann man sich nicht leisten. Ja, Entbehrungen habe es viele gegeben, damit die Töchter eine Privatschule hätten besuchen können, bestätigt die Mutter.
Salir a vacacionar a distintas partes no se pudo, de cambiarnos de casa, por ejemplo, de habernos cambiado de barrio, no se ha podido.
Das Familieneinkommen sei einfach zu klein, als dass man sich auch noch Ferien, ein neues Auto oder ein größeres Haus hätte leisten können. Die Privatschule allein habe das Budget gesprengt, deshalb habe man dafür bei den Banken anklopfen und sich verschulden müssen. General Pinochet gehörte zu den Ersten, die Reichtum von unten nach oben umverteilten. Er senkte die Steuern für Reiche und Investoren, er drückte die Löhne. Und die Staatsausgaben für Bildung, Gesundheit und Kultur strich der Diktator gnadenlos zusammen. Aber die Pinochet-Diktatur gibt es seit 21 Jahren nicht mehr. Zumindest im Bildungsbereich Chiles scheint die Demokratie noch nicht angekommen zu sein.
Vergewaltigungen sind wohl eines der perfidesten Kriegsmittel überhaupt. Sie werden von Soldaten, Milizen oder Banditen eingesetzt, um Menschen zu vertreiben und zu demütigen. Ein besonders großes Problem sind Vergewaltigungen im Kongo. Hilfswerke schätzen, dass dort täglich über 1.000 Frauen vergewaltigt werden. Und die meisten dieser Verbrechen im größten Land Afrikas bleiben straffrei. Afrika-Korrespondent Patrick Wülser war in Ostkongo.
Goma liegt mitten in einer tropischen Vulkanlandschaft am äußersten Rand des Ostkongos. Über dem riesigen azurblauen Kivusee scheint die Morgensonne. In einem Hinterhof singen Mädchen. Knaben rennen einem zerzausten Liederball nach. Doch die fröhliche Unbeschwertheit täuscht. Hier hinter schützenden Mauern einer Bildungsstätte der UNICEF spielen ehemalige Straßenkinder, Kindersoldaten oder missbrauchte Mädchen wie Philomena. Die 16-Jährige sitzt in einem Raum, starrt ins Leere und erzählt, was ihr vor 2 Jahren widerfahren ist.
Moi, je suis née ici à Goma. J'étais avec mes parents ici, mais juste après la vie n'a pas marché. On est allé dans notre village à Butembo. Là-bas, on cultivait des champs. Un jour, il y a des bandits qui ont venu là-bas. Les bandits là ont fait ce qu'ils vont faire. Il a attaqué ma mère. Mais moi aussi.
Ich bin hier in Goma geboren. Weil wir hier kein Auskommen hatten, sind wir in ein kleines Dorf gezogen und lebten dort als Bauern. Eines Tages, als ich mit meiner Mutter auf die Felder ging, begegneten uns 6 Banditen. Und was sie mit uns gemacht haben, ist die Hölle. Sie vergewaltigten meine Mutter und dann auch mich. Mitten im Gespräch wechselt Philomena in ihre Muttersprache Kiswahili. Auch ohne Übersetzung wird verständlich, dass der jungen Frau Schlimmes passiert ist. Und es ist nicht nur die Vergewaltigung, die schmerzt. Nach der Schändung hat der Vater die Mutter und die Tochter davongejagt, weil er sich schämte. Seither weiß Philomena nicht mehr, wo die Mutter ist. Zum Vater hat sie keinen Kontakt mehr. Leider sei Philomena kein Einzelfall, sagt Christine Musaidisi, die Leiterin des UNICEF-Projekts.
Qu'elle soit violée à l'intérieur, je veux dire en brousse ou dans des villages, qu'elle soit violée dans des villes, parce qu'il y a aussi
Die einen werden auf dem Feld oder im Wald vergewaltigt, andere werden aber auch in der Stadt missbraucht. Die sexuelle Gewalt zu Hause hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen und ist ein großes Problem für die Frauen. Gemäß einem UNO-Bericht werden im Kongo pro Tag 1100 Frauen vergewaltigt. Vergewaltigungen sind im größten Land Afrikas längst eine Waffe wie Kalaschnikows oder Granatwerfer. Die Täter sind meist Mitglieder verschiedener Banden, Milizen und Armeen, welche in den kongolesischen Wäldern leben. Seit Jahren kämpfen diese um Macht und Bodenschätze. Die Vergewaltigungen der marodierenden Banden würden dabei aber meist ungeahndet bleiben, sagt Safiatou Kantz. Die Juristin, welche in Goma vergewaltigte Frauen berät, nennt dafür drei Gründe.
Il y a l'éloignement des circonscriptions par rapport aux zones géographiques, l'éloignement des cours des tribunaux par rapport au lieu d'habitation des victimes, on va dire ça comme ça.
Es gibt geografische Gründe. Die Gerichte sind in den Städten, die Opfer wohnen aber oft in entlegenen Dörfern und es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel. Ein anderer Grund ist die Angst vor Repressalien des Täters, wenn es zu keiner Verurteilung kommt. Und ein dritter Grund ist ein kultureller. Die Frauen sind sich nicht gewohnt, über solche Dinge öffentlich vor einem Gericht zu sprechen und haben Angst, ausgestoßen zu werden, wenn sie ins Dorf zurückkehren. Die Angst ist begründet. Zu den inneren Verletzungen würden nämlich meist noch ganz andere kommen, erzählt Christine vom UNICEF-Projekt.
C'est encore une injustice en plus. Elle souffre d'abord pour ce qui est arrivé physiquement à elle et intérieurement.
Es ist wie eine weitere Ungerechtigkeit. Neben der physischen Verletzung wird die Frau meistens vom Ehemann und der Familie verstoßen und wird vom Dorf geächtet. In einer Gesellschaft, in der eine Frau wirtschaftlich allein fast nicht überleben kann, ziehen es deshalb viele vor, zu schweigen. Vergewaltigung ist gemäß kongolesischer Verfassung ein Verbrechen. Im Ostkongo hat sich der Staat und damit auch die Justiz nach jahrelangen Bürgerkriegen und Misswirtschaft aber längst abgemeldet. Die UNO patrouilliert zwar mit Blauhelmen, Hilfswerke aus aller Welt betreiben Spitäler, Schulen, Heime, können den fehlenden Staat aber nie und nimmer ersetzen. Staatliches Versagen, Habgier und ethnische Gewalt haben sich im Ostkongo zu einem undurchdringlichen Gemisch verdichtet. Da kann auch die morgendliche Idylle über dem Kivusee nicht darüber hinwegtäuschen.
Patrick Wülser war im Ostkongo. Vergewaltigten Frauen wie der 16-jährigen Philomena in Goma zu helfen, ist Ziel der Frauenrechtsorganisation Medica Mondiale. Im Kongo, aber auch in anderen Kriegsgebieten dieser Welt. Gegründet wurde die Organisation vor knapp 20 Jahren von der Gynäkologin Monika Hauser. In der Schweiz geboren und aufgewachsen, engagierte sie sich mit ihrer Organisation zunächst in Zentralbosnien und weitete ihr Engagement sukzessive aus. Unter anderem hat sie dafür den alternativen Nobelpreis erhalten. Ursula Hürzeler hat mit ihr gesprochen.
Monika Hauser, hat denn die sexuelle Gewalt als Kriegsmittel zugenommen?
Ja, wir sehen tatsächlich, dass gerade in den afrikanischen Kriegen der neueren Zeit wir extreme Formen von Gewalt und eine wirklich sehr große Brutalisierung der männlichen Bevölkerung sehen. Aber nur diese Vergewaltigungen als Kriegsmittel zu sehen, greift zu kurz. Denn auch nach dem Krieg geht die Gewalt hier in extremer Form weiter im Flüchtlingslager. Frauen werden sogar von Mitarbeitern von nationalen und internationalen Hilfsorganisationen beim Abholen von Nahrungsmitteln gibt es sexuelle Übergriffe. Wir sehen wirklich, dass im Nachkrieg die Gewalt gegen die Frauen quasi in eine Normalität übergeht und sich Beamte, Polizisten jede Dienstleistung mit einer sexuellen Ausbeutung bezahlen lassen. Und dieser Zusammenhang ist sicherlich immer in Nachkriegsregionen zu sehen, wo es eben ein Klima der Straflosigkeit gibt und eine Gesellschaft und ihre eigenen sozialen Strukturen zusammengebrochen sind.
Viele Opfer reden kaum darüber, was ihnen widerfahren ist. Sie sind traumatisiert. Wie helfen Sie da konkret?
Viele der Frauen sind verletzt. Da geht es immer erstmal darum, sie überhaupt in eine medizinische Einrichtung zu bringen. Das klingt für uns so einfach, ist aber für den allergrößten Teil der betroffenen Frauen sehr schwierig, weil sie weit entfernt in Dörfern oder in Flüchtlingslagern leben. Und das heißt, die Frauen müssen überhaupt erst von den Mitarbeiterinnen gefunden werden und dann muss der schwierige Transport bezahlt und die Klinik organisiert werden. Das Weitere, was sehr wichtig ist, ist natürlich die psychosoziale Begleitung. Und da geht es erstmal darum, für die Frau einen sicheren Ort anzubieten, dass sie überhaupt wieder zur Ruhe kommen kann und sich etwas erholen kann. Und wo sie auch fühlen kann, dass es um sie selbst geht, dass ihr geglaubt wird. Es geht auch darum, dass die Frauen verstehen, dass es völliges Unrecht ist, was sie erlebt haben. Und dass sie ein Recht auf Unterstützung und Gesundung haben. Und natürlich auch, dass man mit ihnen gemeinsam um ihr juristisches Recht kämpft, den Täter anzuzeigen.
Oft werden Frauen, die missbraucht worden sind, von ihren eigenen Angehörigen verstoßen. Welche Perspektiven können Sie denn da realistischerweise anbieten?
Ja, unsere Partnerorganisation PAIF im Osten des Kongos macht deswegen, eben weil die Frauen stigmatisiert und ausgegrenzt werden, die Arbeit, dass sie in die Dörfer geht, vor Ort mit den Familien arbeitet und sogenannte Mediationsgespräche führt und unterstützt, dass die Familienmitglieder überhaupt miteinander reden können. Sie müssen sich vorstellen, dass ja auch die Familienmitglieder selber traumatisiert sind, weil sie entweder selber schreckliche Gewalt erlebt haben oder mitertragen mussten, wie Mutter, Schwester, Tochter vergewaltigt worden sind. Zum Zweiten ist sehr, sehr wichtig, Aufklärungsarbeit in den Gemeinden zu machen, mit den Autoritäten und mit Jugendlichen. Denn wir wollen ja Sensibilisierung erreichen mit dem Ziel, dass es Verhaltensveränderungen gibt. Und nur wenn zum Beispiel die Jungs anfangen zu verstehen, welche Ungerechtigkeit und Gewalt hier von den Männern gegen die Frauen ausgeübt wird und wie sie selber oder ihre Väter das immer wieder reproduzieren, nur wenn sie das erkennen, können sie auch selber mithelfen, diese Gesellschaft zu verändern und längerfristig diese Menschenrechtsverletzungen gegen Frauen einzudämmen. Das ist dann auch im Sinne von präventiver Arbeit zu verstehen.
Welche Rolle spielt eigentlich der kulturelle Hintergrund? Oder anders gefragt, haben es muslimische Frauen, die missbraucht worden sind, schwerer, von ihren eigenen Familien nachher noch akzeptiert zu werden?
Also ich muss Ihnen sagen, nach bald 20 Jahren Arbeit nun, auch in christlichen Kontexten, in unterschiedlichsten Regionen, würde ich nicht sagen, dass ausschließlich muslimische Frauen diese großen Schwierigkeiten haben. Denn wir arbeiten ja eben auch gerade im Kongo oder in Liberia in Regionen, wo es ja keine muslimische Religion gibt, sondern eben christliche Religionen. Und daher würde ich schon sagen, dass diese Stigmatisierung von Frauen und dass die Frau als Geschändete betrachtet wird, dass ihr sozusagen die Schuld gegeben wird, das sehen wir in allen Gesellschaften. Aber natürlich, gerade in Regionen wie Afghanistan, wo es zu einer zunehmenden Brutalisierung der Männer kommt, durch auch verfehlte internationale Politik, da wird dann wieder die Kultur oder die Religion hervorgeholt, um damit Kontrolle über die Frauen zu haben. Aber ich würde sagen, da geht es viel mehr darum, dass das patriarchale Clan-Gesellschaften sind, die ihre Kontrolle eben über die weibliche Bevölkerung haben wollen, als dass es unbedingt um die Religion geht. Die Religion wird hier auch sehr oft instrumentalisiert für diese eigenen Interessen.
Vergewaltigung gilt im Kongo als Verbrechen, wie in anderen Ländern auch. Die UNO hat es mit der Resolution 1820 verboten. Weshalb nützt das alles so wenig?
Ja, also im Kongo haben wir dieses spezielle Gesetz seit 2006 und es ist ja eigens dafür gemacht worden, um schneller und härter gegen Täter vorzugehen, aber es ist komplett ineffizient und wirklich nur auf dem Papier vorhanden. Wir haben fehlende Staatsstrukturen und wir haben kein effizientes Justizsystem. Damit kann auch Gesetz und diese Rechte für die Frauen gar nicht durchgesetzt werden. Dazu kommt die allgegenwärtige Korruption. Und wie einfach ist es, einen Polizisten oder einen Richter zu bestechen und schon kommt es entweder gar nicht zu einer Anzeige oder der Täter kann sich nach wenigen Tagen freikaufen. Und wir erleben leider auch sehr oft, dass selbst eine Familie, die den Täter angezeigt hat, die Anzeige wieder zurückzieht, weil ihr Schweigegeld angeboten wird. Und leider ist es auch immer wieder der Fall, dass selbst Mitarbeiter dieser neu eingesetzten Polizeisondereinheit, die ja gerade zum Schutz von den Frauen eingerichtet wurde, sich mit 20, 30 Dollar bezahlen lässt und dann dem Täter eben einen Tipp rechtzeitig gibt, damit er vor der Verhaftung untertauchen kann.
Monika Hauser, sie ist Gynäkologin und hat die Frauenrechtsorganisation Medica Mondiale gegründet. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke. Und für die Nachrichten Simon Loy, am Mikrofon Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.